Vielleicht habt ihr euch, ist es schon euch aufgefallen, dass ich hier ein Glas mitgebracht habe und die vorne auf dem Tisch stehen habe. Das liegt nicht daran, dass mir das Glas, was der Dieter mir so häufig hier hinstellt, zu klein ist und ich zu wenig zu trinken habe, sondern mir ist dieses Glas in den Sinn gekommen, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, lasst uns Einheit leben. Und zwar ist es zumindest bei uns zu Hause so, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich, wir haben zu Hause eine ganze Vielzahl an verschiedenen Gläsern. Wir haben normale kleine Trinkgläser, wir haben größere Trinkgläser, wir haben Weingläser, wir haben doppelwandige Gläser für Kaffee und Tee, wir haben verschiedene Bierglassorten, wir haben kleine Pinnchen, wir haben alle möglichen Gläser und jedes Glas wurde geschaffen, wurde ganz individuell gemacht, um einem Zweck zu dienen. Unter anderem verschiedenen Getränken, die Möglichkeit zu geben, da drin zu bleiben, nicht auszulaufen, sodass wir sie genießen können. Und jedes Glas hat so einen gewissen Prozess hinter sich, dass es überhaupt zum Glas werden konnte. Dieses Glas, wie ich es jetzt heute hier in den Händen halte, es ist ja nicht so von Anfang an gewesen, sondern es war vorher flüssig, es musste gegossen werden oder je nach Glasart geblasen werden. Ganz unterschiedliche Art und Weise, wie so ein Glas entsteht, aber es braucht erst einen Prozess, bis es das ist, was es heute ist. Und vor allem ist es auch gar nicht so einfach, dass das Glas so bleibt, wie es ist. Denn Gläser sind halt auch sehr empfindlich. Es reicht schon einmal kurz irgendwo anecken und es springt vielleicht eine kleine Ecke raus, man hat einen Sprung drin. Auf einmal ist es gar nicht mehr so leicht, dass Flüssigkeit drin bleibt, so wie es geplant ist. Oder vielleicht zerbrechen Gläser sogar komplett. Ja, wenn ich jetzt das Glas hier hinschmeiß, dann ist nicht mehr viel davon über. Das war vorher das gleiche Glas. Und jetzt habe ich nur noch Scherben. Für uns ist es eigentlich nur noch möglich, das in Müll zu werfen. Was anderes können wir damit nicht mehr anfangen. Und ich glaube, dass die Einheit unter Christen, die Einheit als Gemeinde, ähnlich zerbrechlich ist wie auch so ein Glas. Dass Gott eine Idee hatte, als er gesagt hat, hey, ihr sollt Gemeinde sein, ihr sollt zusammenkommen als meine Kinder und ihr sollt Gemeinde sein. Und dass gleichzeitig es gar nicht so einfach ist, das dann eben auch tagtäglich zu leben. Und heute hier an diesem Abendmahlsgottesdienst, ja auch an diesem Adventsgottesdienst, möchte ich gerne mit euch so ein bisschen in den Epheserbrief reinschauen, wie Paulus an die Epheser schreibt und über Einheit schreibt, was er ihnen mit auf den Weg gibt, wie er sie motiviert, immer wieder daran zu arbeiten, da dran zu bleiben, zu schauen, wie diese Einheit gestärkt werden kann. Und dazu möchte ich euch gerne die Verse aus Epheser 4 lesen, die Verse 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Paulus, er sagt, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Ich bitte euch nun. Andere Übersetzungen sagen, ich ermahne euch. Wir würden vielleicht heute eher sagen, hey, Paulus versucht hier die Epheser besonders zu motivieren und sie darauf hinzuweisen, dass es da etwas gibt, woran sie immer wieder dran sein sollten. Dass diese Einheit bewahrt bleibt. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Ratschläge, die Paulus hier für die Epheser hatte, auch mal heute auf uns übertragen können und überlegen können, motiviert uns Paulus vielleicht heute Morgen auch, um zu schauen, wie wir Einheit in unserer Gemeinde stärken können. Damit dieses Glas eben nicht einfach zerbricht, sondern immer wieder geschaut wird, okay, wie können wir dieses Glas schützen, wie können wir dieses Glas stärken, damit es eben ja, intakt bleibt, damit es dafür noch da sein kann, wofür es eigentlich geschaffen ist. Und Paulus schrieb das ja nicht bei den Ephesern in irgendeine Krisensituation hinein, sondern offensichtlich war es einfach ein allgemeiner Rat, eine allgemeine Motivation, da das in den Blick zu bekommen, weil es eben nichts Selbstverständliches ist. Und am Anfang greift er 5 Dinge heraus, wo er sagt, hey, das soll euer Miteinander bestimmen, so dass Einheit gelingen kann. Bevor er dann im zweiten Schritt über Einheit spricht, was er da einfach auch noch drin versteht und drunter versteht. Zunächst sagt er, keiner soll sich über andere erheben. Keiner soll sich über andere erheben, Vers 2. Es ist gar nicht so einfach, wenn jeder Einzelne so seine eigene Geschichte hat, sein eigenes Ego hat und Gemeinde einfach davon geprägt ist, dass viele Leute miteinander zusammenkommen und miteinander Gemeinde sein sollen. Und Paulus gibt diesen einen Tipp mit und sagt, hey, keiner soll sich über den anderen erheben. Man könnte auch sagen und das in einem Begriff zusammenfassen, hey, ihr sollt Demut zeigen in eurem Umgang miteinander. Aber Demut ist für uns manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Also eben bewusst sich darüber Gedanken machen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und daraus dann vielleicht auch erkennen, dass ich gar kein Recht habe, mich über andere zu stellen. Weil sich über andere zu stellen, entsteht, glaube ich, in der Regel daraus, dass man bewusst oder unbewusst der Meinung ist, ich bin etwas Besseres als der andere. Ich kann etwas besser als du. Ich bin vollkommener, vielleicht wertvoller. Und Demut ist vielmehr der Aufruf, selbstkritisch in sich hineinzulauschen und zu fragen, wer bin ich eigentlich wirklich? Und vor allem aufzuhören, sich mit dem zu vergleichen, der neben mir heute Morgen sitzt, sondern eben den Blick auf Jesus zu richten und zu fragen, wer bin ich eigentlich in Bezug auf Jesus? Und ich glaube, dass wir dann eine ganz andere Form der Demut erleben können, die in unser Leben einfach, in unser Wesen, in unseren Charakter einziehen kann. Weil wir einfach merken, dass wir begrenzt sind, Fehler machen. Und zwar nicht, weil ich mich vergleiche mit der Person XY, sondern weil ich einfach den Blick auf Jesus richte und weiß, dass er für mich gestorben ist, weil er für meine Begrenztheit und meine Schuld gekommen ist, weil Weihnachten der Start davon ist, dass ich das für mich persönlich annehmen kann. Und ich glaube, wir werden dadurch eine ganz andere Einstellung zu uns persönlich bekommen. Nicht, dass wir einen Minderwert entwickeln, ja. Ich glaube, dafür dürfen wir viel zu selbstbewusst als Christen durchs Leben gehen. Aber, dass wir einfach ja, einen klareren Blick bekommen. Und das wird natürlich dann auch unser Miteinander beeinflussen und bestimmen. Wenn wir auf einmal mit einem anderen Blick die anderen anschauen, weil wir uns selbst erkannt haben. Deshalb sagt Paulus, hey, keiner soll sich über jemand anderen erheben. Als ersten Tipp für diese Frage, wie kann ich Einheit bewahren, wie kann ich Einheit gestalten? Das zweite ist, du sollst allen gegenüber freundlich sein. Ich nenne jetzt mal immer diese Begriffe, die in anderen Übersetzungen genommen werden, gerade was Demut. Hier ist es das Thema Sanftmut. Ja, du sollst allen gegenüber freundlich sein. Und ich weiß nicht, welche Gesichter ihr vor Augen habt, wenn ihr darüber nachdenkt, wer so ein immer freundliches Gesicht ist. Ja? Immer mit einem Dauergrinsen durch die Gegend rennen, immer nur der Gutmensch sein, anderen Leuten was Gutes nur zusprechen. Ich glaube, Paulus hatte nicht den Sinn oder das im Sinn, dass wir auf einmal so eindimensional sein sollen und einfach nur ja, freundlich, um der Freundlichkeitswillen zu sein, sondern es hat natürlich auch etwas mit unserem eigenen Herzen zu tun. Und wenn es um Sanftmut geht, glaube ich, dass viel, viel stärker in diesem Begriff steckt, dass wir lernen müssen, unsere Emotionen ja auch zu kontrollieren. Nicht aus der Haut zu fahren, wenn mal etwas nicht nach unserer Meinung ist. Nicht direkt jemanden anzugehen, weil ja, er mir gerade nicht passt. Ich glaube, das Gegenteil von Sanftmut, das ist Jähzorn. Wenn ich einfach meine Emotionen nicht unter Kontrolle habe. Wenn auf einmal von jetzt auf gleich Aggressivität in mir aufsteigt, unbändiger Zorn da ist, der mich einfach ja, reagieren lässt, zerstörerisch auf mein Gegenüber reagieren lässt. Und hier sagt Paulus, hey, Sanftmut, Freundlichkeit dem anderen gegenüber, das müssen wir lernen. Das sollte für uns eine Disziplin sein, wo wir immer wieder an uns arbeiten, damit das Miteinander, damit die Einheit in der Gemeinde gelingt. Und wir haben jetzt erst 2 von 5 Dingen angeschaut, die Paulus sagt. Und ich glaube, sofort kann jeder von uns anfangen zu überlegen, okay, wie steht es bei mir in diesen 5 Lebensbereichen, in diesen 5 Charakterbereichen, so will ich es mal sagen. Gerade wenn ich überlege, wie ich meinem Gegenüber begegne. Sanftmut. So, du sollst allen gegenüber freundlich sein. Der 3. Punkt für Paulus ist, dass du geduldig und nachsichtig sein sollst mit deinem Gegenüber. Oder hier wieder der andere Begriff, du sollst langmütig sein. Und damit ist nicht gemeint, dass du der Beste bist, der auf die Deutsche Bahn warten kann, ja, ohne dass bei dir irgendwie die Wut hochsteigt und du dich fragst, oh, wo bleibt sie wieder? Nein, damit ist gemeint, wie du damit umgehst, wenn andere Leute dich enttäuschen. Wenn Erwartungen, die du eigentlich vielleicht an andere hast, nicht erfüllt werden. Wo du dich vielleicht ärgerst über einen Dritten und dich fragst, wieso ist das immer noch so? Warum tut sich da nichts? Die Person ist einfach nicht verlässlich, nicht verbindlich. Ich weiß nie, woran ich bin. Und das kann natürlich dazu führen, dass man sich aus Enttäuschung, aus Verletzung sagt, nee, da gehe ich auf Abstand. Da verliere ich jetzt die Geduld. Da reißt mir mein Geduldsfaden. Aber als Gemeinde sind wir dazu geschaffen, letztlich hier vor Ort das Reich Gottes abzubilden. Hier vor Ort Reich Gottes zu bauen. Und was sind wir für ein Bild vom Reich Gottes hier vor Ort, wenn wir zwischen uns die Brücken niederschlagen, zerstören und einfach nur passiv nebeneinander herleben? Du sollst geduldig und nachsichtig sein. Das ist eine Form davon, wie wir, um hier den Vers 1 aufzugreifen, der Berufung würdig sind, die Berufung, die Gott uns als Kind Gottes gegeben hat. Demut, Sanftmut, Langmut. Der 4. Punkt, wir sollen liebevoll miteinander umgehen. Und wahrscheinlich haben es einige von euch schon mal gehört, dass dieser Liebesbegriff in der Bibel sehr unterschiedlich verwandt wird, je nach Kontext. Und hier geht es halt um diese Agape-Liebe, diese selbstlose Liebe, diese Liebe, die nichts vom Gegenüber erwartet. Die einfach für den anderen da ist. Die einfach, ja, unabhängig davon, was für Signale von der anderen Partei, von einer Person kommen, einfach in Liebe dem anderen begegnet. Wir sollen in Liebe einander begegnen. Und vielleicht merkt ihr schon diesen roten Faden, der sich so ein bisschen da durchzieht. Dass es nämlich immer wieder darum geht, wenn Jesus oder hier an dieser Stelle Paulus uns auffordert, hey, wie sieht eigentlich unser Miteinander aus? Dass immer wieder der Gedanke da ist, hey, wende den Blick von dir weg auf dein Gegenüber. Nimm dich selbst mal nicht zu wichtig. Und gerade wo wir es so gewohnt sind, dass es, wenn es um Wichtigkeit geht, wir doch eigentlich immer die erste Geige spielen wollen und auch sollten, nach dem, was ja, so um uns herum auch alles passiert. Aber hier legt die Bibel, das Wort Gottes, halt auf einmal ein ganz anderes Programm auf und sagt, hey, wir als Christen, wir dürfen uns auch in dieser Form unterscheiden, indem wir anfangen, unser Gegenüber in den Blick zu bekommen und uns auf unser Gegenüber einzurichten. Und mir gefällt immer diese Vision, dieses Bild davon, wenn ich mir überlege, was in einer Gemeinde los ist, wenn auf einmal jeder diese Perspektive hat. Weil es dann einfach unnötig ist, auf einmal nur ich-bezogen zu sein. Weil ja jeder nur den anderen sieht. Und keine Frage, wir sind da sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten. Wir sind auch Menschen. Und trotzdem werden wir immer wieder dazu aufgerufen zu schauen, okay, wie können wir uns da auch weiterentwickeln? Wie können wir das trainieren? Wie können wir dann mal Schritte auf jemand anderen auch zugehen? Denn der fünfte Punkt ist es, da geht es dann eben darum, dass wir den Frieden halten sollen hier unter uns als Christen. Setzt alles daran, Vers 3, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und ich glaube, Frieden kann erst dann einkehren, wenn man bereit ist, diesen Blick wirklich von sich selbst wegzunehmen. So kann dann erst dieses Glas stabilisiert werden. So kann diese Einheit, von der Paulus spricht, dann erst stabilisiert werden. Indem wir schauen, okay, was haben wir für Möglichkeiten? Was haben wir für Ideen, wie unser Miteinander gestaltet werden kann? So, dass das Glas immer noch seinem ursprünglichen Nutzen ja, gerecht werden kann. Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr morgen umzieht und eure Vitrine ausräumt und überlegt, wie ihr diese Gläser in eure neue Wohnung, in euer neues Haus bringt? Ihr würdet doch gucken, okay, wie kann ich das Ding einpacken? Ja, was für Polsterungsmöglichkeiten habe ich? Keine Ahnung, du würdest dir vielleicht ein Stück Zeitung nehmen, würdest gucken, dass das halbwegs eingepackt ist, damit zumindest schon mal die groben Stöße abgefangen werden. Und wenn du sagst, oh, irgendwie ist die Straße noch nicht ausgebaut zu meiner neuen Wohnung und da ist ein Schlag noch nach dem nächsten, dann sagst du vielleicht, okay, da muss noch eine weitere Schicht her, da muss auch noch so eine Luftpolsterfolie her. Ja, damit, also irgendwo war eine Öffnung. Damit da eben dieses Glas geschützt ist. Und auf einmal Stürze, wie gesagt, man kann noch mehr Schichten machen, Stürze, ich habe es zu Hause nicht ausprobiert, ich wollte nicht den ganzen Schrank leer räumen, damit Stürze eben auch überstanden werden können. Und so sehe ich diese fünf Bereiche, die Paulus hier aufzeigt. Bereiche, die wir letztlich ein Stück weit um unsere Gemeinde herum schlingen können, sodass da ein Schutz entsteht, der dann selbst Stöße und Stürze abfedern und abfangen kann. Weil wir es gewohnt sind, auf den anderen zu blicken und zu schauen, ja, sich selbst vielleicht mal weniger wichtig zu nehmen und zu schauen, wie das große Ganze funktionieren und miteinander funktionieren kann. Weil dann ist das, was entsteht, nämlich Einheit. Und dann sagt nämlich Paulus, okay, wisst ihr, was Einheit ist? Einheit, es ist ein Leib, ja, es ist ein Körper, dem Christus vorsteht. Es ist ein Geist, Jeder Christ, der zu diesem Leib gehört, er hat den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und es ist dieser eine Geist, der uns zu einer Familie Gottes macht. Und genauso ist es auch eine Hoffnung. Wir alle haben genauso die gleiche Ausrichtung auf dieses Ziel, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und vor allem eine Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Wir haben die Zusage. Das sind Dinge, die felsenfest stehen, auf die sich eine Gemeinde fest zementieren kann, weil das eben die Dinge sind, die die Christen einen sollten. Es ist ein Herr, es ist Jesus Christus, der König. Ein Herr, ein König, dem wir unser Leben anvertraut haben. Es ist ein Glaube. Wir brauchen nicht mehr suchen. Wir müssen uns nicht überlegen, was gibt es noch für Optionen, sondern wir dürfen unser volles Vertrauen auf Gott setzen und wissen, es wird nicht enttäuscht. Ein Glaube. Und es gibt eine Taufe. Wir haben vor kurzem hier die Taufe gefeiert. Diana und John haben bewusst gesagt, ich unterstelle mich, so dass es jeder sehen kann, der Herrschaft Gottes. Und nur diese eine Taufe, nur dieses eine Unterstellen unter jemand anderen soll gültig sein. Nur diese eine Taufe gilt und ist entscheidend. Und zu guter Letzt, es ist ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ein Gott und Vater. Ich finde es bemerkenswert, dass Paulus die Facette des Vaters von Gottes Wesen herausstellt. Er hätte ja auch schreiben können, es ist ein Gott und Richter. Es ist ein Gott und Schöpfer. Aber er sagt, es ist ein Gott und Vater. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht willkürlich ist, warum er diese Seite Gottes hier hervorstellt. Weil uns das nämlich nochmal signalisieren kann. Diese Einheit, die wir gemeinsam abbilden dürfen und können, die entsteht dadurch, dass wir die Kinder Gottes sind und dass Gott unser liebevoller Vater sein möchte. Und das sind die Dinge, die uns dann bewahrt bleiben können, wenn wir, die Einheit von außen beschützen durch das, wie wir miteinander umgehen, wie wir aufeinander reagieren. Dadurch können die Kerne bewahrt bleiben, die am Ende die Einheit selbst bilden. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wenn wir heute hier an diesen Abendmahlsgottesdienst denken. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Wir wollen miteinander das feiern, was uns eins gemacht hat. Was uns erst zu diesem einen Leib, zu dieser einen Gemeinde gemacht hat. Das wollen wir gleich feiern, indem wir das Sterben und die Auferstehung Jesu feiern. Und ich finde es so großartig, dass wir diese Momente als Gemeinde immer wieder haben dürfen, uns darauf auszurichten. Und deshalb möchte ich euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam ein Lied miteinander singen. Und zwar das Lied Wir sind eins. Es wird dazu gleich ein Video ablaufen mit den Texten und wir können einfach einsteigen und mitsingen. Wir sind eins. Und neben dem, dass wir es singen, können wir ja vielleicht mal für uns ganz persönlich überlegen, diese fünf Dinge, die Paulus hier den Ephesern weitergegeben hat. Demut, Sanftmut, Langmut, die Liebe zueinander und der Frieden, wo dein ganz persönlicher Baustein heute Morgen ist, damit diese Einheit gefestigt wird, damit das hier eben nicht passiert, sondern dass Stöße und Stürze überstanden werden. Und man miteinander immer wieder sich ausrichtet auf Jesus, immer weiter vorwärts geht, Gemeinde sich entwickeln kann, das Reich Gottes wachsen kann. Dafür brauchen wir diese Einheit. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir miteinander dieses Lied singen, Wir sind eins.